Platz nehmen. Gott ist ein guter Gott. Preis dem Herrn. Ich preise den Herrn und rühme ihn. Und ich möchte auch dich ganz herzlich einladen für die nächsten Gottesdienste hier im Haus. Der Monat November ist so schnell vorbeigegangen. Da sind noch ein paar Gottesdienste, die bei mir auf dem Zettel stehen. Am Mittwoch wird das Thema sein Offenbarung. Die Offenbarung verändert unser Leben. Sobald Gott uns erscheint, sobald die Gnade uns begegnet, wir sind nicht mehr dieselben Menschen. Dann, was der Tod uns lehrt, wir sind alle sterblich. Mensch, bedenke, dass du sterblich bist. Das haben schon die alten Griechen gewusst. Und in der Bibel heißt es, dem Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben. Wir werden am Freitag über den Tod sprechen. Das ist der letzte Tag im Monat November, wo man über den Tod spricht. Dann beginnt der erste Advent. Und dann am Samstag wird das Thema sein, was ist, wenn Christen sterben? Wo gehen die Christen hin, wenn sie sterben? Was ist unser Ziel? Amazing Grace haben wir gesungen. Ein wunderbarer Tag. Preis Gott, wenn wir zu Hause sind, die Zeit vorüber ist. Und am Sonntag haben wir dann das Thema, die Wegbereiter Jesu. Wir werden Advent wieder feiern oder uns an Advent festmachen. Ich werde über Johannes den Täufer sprechen, die erste große Adventsgestalt, die gekommen ist und Jesus den Weg vorbereitet hat. Der hat einfach verkündigt, tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Bekehrt euch. Und Tausende kamen raus zum Jordan, ließen sich dort taufen, was auch immer gewesen ist. Mein Thema heute ist Vergebung. Lebe aus der Vergebung. Und ich weiß, wie wichtig die Vergebung ist. Wenn wir nicht vergeben, wenn wir unser Leben nicht bereinigen, wenn wir die Dinge nicht in Ordnung bringen, haben wir den Teufel im Pelz. Ja, dann haben wir keine Ruhe. Lebe aus der Vergebung ist mein Thema. Wir sind von der Gnade Gottes abhängig, was es auch immer ist. Wenn wir nicht vergeben, Geschwister, lasst uns nachdenken. Wie oft haben wir schon gebetet und vergib unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Hast du schon wirklich allen Leuten vergeben? Stell dir vor, du stehst am Tor der Ewigkeit. Das kann schneller werden, als du denkst. Und was passiert dann? Ich habe Todeserfahrung gemacht. Ich bin mit meinem Motorrad gefahren, aus der Kurve rausgetragen und gegen eine Wand geschleudert. Glücklicherweise habe ich Sturzhelm angehabt. Und in dem Moment, wo ich diese Gehirnerschütterung hatte und zu mir kam, eigentlich kam ich gar nicht mehr zu mir. Ich wusste gar nicht, was mit mir passiert. Aber dann, als ich zu mir kam, ich sah eine Vision. Ich war Christ. Ich war wiedergeboren. Ich habe den Heiland lieb gehabt. Und dann sah ich den Weg zum Himmel. Und ich war eigentlich glücklich. Ja, ich bin auf dem Weg zum Himmel. Und ich dachte, jetzt wirst du bald sterben, bis bald beim Heiland, was auch immer gewesen ist. Aber dann sah ich drei Kerle, die mir in den Weg standen. Und die haben mir den Weg versperrt. Die standen breitbeinig da, verstehst du? Und die sagten, da kommst nicht durch. Und der Weg war ein schmaler Weg, führte bergauf. Und ich habe diese Personen alle erkannt. Das waren Freunde, Kumpels, mit denen ich so Techtelmechtel hatte, mit denen irgendwelche Sachen passiert sind. Die standen mir im Weg. Und weißt du, was ich gemacht habe, als dann wieder beim vollen Bewusstsein war, als ich wieder fit war, da bin ich zu den Leuten hingegangen, habe die Hand gereicht und gesagt, bitte vergibt mir, verzeiht mir, was da alles gewesen ist. Ich möchte mit Frieden in die Ewigkeit gehen, zum Himmel. Und so viele Christen, die glauben, bei mir ist alles perfekt, bei mir ist alles in Ordnung. Ich bin auf dem Weg zum Himmel und da ist nichts perfekt. Ein Prediger, der aus Südafrika bei mir mal im Gottesdienst war, Erlo Stegen, ein Erweckungsprediger, der hat sein Zeugnis gegeben und es ist überwältigend, was er dort erzählt hat. Er liegt auch im Sterben. Er bereitet sich vor und ruft die Familie zusammen, kommt und ja, ich gehe nach Hause zum Heiland und plötzlich sagt eine Stimme zu ihm, so wie wir hier gesungen haben, mein Kind, du kannst noch gar nicht nach Hause gehen. Und plötzlich zeigt Gott ihm etwa 150 Leute, er war Pastor einer Gemeinde in Südafrika bei Unanen Zulus und Gott sagt, du kannst nicht, du hast Techtelmechtel, du hast irgendeinen Händel gehabt mit den Leuten, du kannst gar nicht gehen. Und der ruft dann seine Frau und sagt, Weib, schreib hier alles auf, die Namen, die ich dir diktiere und lade die Leute ein. Ich möchte ein reines Gewissen haben. Ich möchte mit einem reinen Gewissen nach Hause gehen, zu meinem Heiland. Und dann hat er die Leute vorgeladen und haben gesagt, nein, Erlo, wir haben nichts gegen dich. Er hat gesagt, doch, ich möchte Frieden haben mit euch. Ich möchte die Sache angesprochen haben, die Sache angeschnitten haben. Ich möchte in Frieden heimgehen. Und was glaubst du, was da passiert ist? Eine Erweckung in Südafrika ohne den Zulus. Wenn wir anfangen, Buße zu tun, zu bekehren, ob wir schuld sind oder unschuld sind, ich werde hier ein paar heilige Kühe schlachten, dann werden wir merken, wie Gott arbeitet, plötzlich bei einem, hier bei uns und dann bei anderen Leuten auch. Auch wenn wir nicht schuldig geworden sind, aber trotz allem, ohne Vergebung, ohne Versöhnung gibt es keine Erlösung, kommen wir gar nicht in den Himmel. Was denkst du? Wenn wir nicht vergeben, wird auch uns nicht vergeben werden. Noch einmal die Bibelstelle hier, Matthäus Kapitel 6, Vers 14 und 15. Hier steht es, denn es so ihr den Menschen ihre Fehler nicht vergebt, so wird euch auch der himmlische Vater nicht vergeben. Und dann erst wird das Vaterunser eingeleitet. Wenn, wo aber ihr den Menschen ihre Fehler nicht vergebt, wird auch euer Vater euch im Himmel die Fehler nicht vergeben. Schrecklich. Und das war meine Erfahrung als junger Christ. Unsere Vergebung, ja, hängt von unserer Vergebung, was wir den Leuten gegenüber machen. Vergibst du deinen Freunden, deinen Bekannten, deinen Nachbarn, deiner Familie? Und sogar, ich werde ein Thema anschneiden, wo du vielleicht schockiert bist. Vergibst du diesen Generationen, die hinter dir liegen? Dem Großvater, der Großmutter, dem Oma, der Opa? Gott vergibt uns, wenn wir vergeben, Geschwister. Gott vergibt uns, wenn wir den Menschen ihre Fehler vergeben. Deshalb ist die fünfte Bitte im Vaterunser so wichtig. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Wir müssen vergeben. Und jetzt denk drüber nach, was denn alles? Alle Beleidigungen, die wir gemacht haben und die an uns widerfahren ist. Da, wo wir beleidigt worden sind, alle Kränkungen. Viele Menschen sind krank und werden nie gesund. Da kannst du beten, 100 Jahre, und da wird nichts passieren, wenn wir nicht vergeben. Die Vergebung ist so wichtig. Alle Kränkungen, alles, was dich kränkt, macht dich auch krank, Bruder, Schwester. Wir heilen erst, wenn wir vergeben. Als der Billy Smith hier bei uns öfters war, in den Heilungsgottesdiensten, hat immer den Leuten gesagt, wenn sie mit Rückenschmerzen, mit was weiß ich, welchen Problemen kamen, vergib, dann wird auch dir vergeben. Kannst du vergeben? Und manchmal habe ich die Leute zugeguckt. Manche Leute waren wirklich hart. Sie sagen, nein, ich kann nicht vergeben. Mir ist so viel Übles passiert. Aber wenn du das Übel, das dir geschehen, widerfahren ist, vergibst, dann wirst du auch gesund. Da braucht man gar nicht beten. Und ich bin so frech und frei. Und ich sage, da brauchst du gar kein Heilungsgebet. Vergib und du wirst gesund. Denn unvergebene Schuld macht uns krank. Der Teufel vergibt niemanden. Der hat gar kein Interesse, den Menschen zu vergeben. So, es ist so wichtig, vergeben ist das Kennzeichen der Gotteskindschaft. Gottes Kinder sollten vergeben. Grundsätzlich, das ist unser Auftrag, das ist unser Amt, das ist unsere Bestimmung. Vergib, vergib. Ein Gebet aus einem unversöhnbaren Herzen ist Gott ein Greuel. Gott sagt, hör auf mit diesem ganzen Geplärr. Zerreiß nicht eure Kleider, zerreiß eure Herzen. Beten und hassen. Weißt du, das passt nicht zusammen. Das passt nicht zusammen. Beten und nicht vergeben ist ein Widerspruch in sich selbst. Das zerstört uns selbst, wenn wir beten und nicht vergeben. Und deshalb heißt auch in der Bibel, wenn du betest, wenn du ins Heiligtum gehst und beten und du wirst bewusst, da ist irgendwas dazwischen, dann lass die Opfergabe stehen und geh schnell und versöhn dich. Gott verlangt, dass wir allen Orten heilige Hände hochheben, ohne Zorn und Zweifel, dass an unseren Händen kein Blut klebt. Wenn du sehen würdest, wie viel Blut, wie viel Elend an unseren Händen klebt, was wir nicht vergeben, nicht verziehen haben. Niemand kommt zu Gott ohne Versöhnung. Ich meine zuerst mal die Versöhnung durch Jesus Christus. Das ist zuerst mal die erste Versöhnung. Und dann, wenn wir mit Gott versöhnt sind, brauchen wir die Versöhnung untereinander und Versöhnung mit sich selbst. Also dreifache Versöhnung mit Gott, mit sich selbst und mit seinen Nächsten. So wie den Menschen ihre Fehler nicht vergibt, welche Menschen das auch hier sind, kann selber sein, kann anderes sein, dann wird auch Gott uns nicht vergeben, wenn wir nicht vergeben. Man muss also ganz bewusst hier den Leuten ganz klar sagen, Leute, fängt an zu vergeben. Und das Erste, was passieren muss, und ich komme nachher auf das Thema zu sprechen, ist, dass wenn Gott dir die Schuld vergeben hat, musst du anfangen, dir selbst zu vergeben. Dir selbst. Denn das meiste hast du selbst in dein Leben eingebrockt. Du hast Gott widersprochen, du hast gegen Gott rebelliert und so weiter. Du selbst hast dir viele Fehler gemacht, viele Dummheiten gemacht in deinem Leben, falsche Entscheidungen getroffen, nicht auf die Stimme Gottes gehört. Du musst lernen, dich selber zu vergeben. Vergebung ist, dass man nicht mehr mit den Fehlern weiterlebt, sondern einen Punkt macht und sagt, Schluss damit. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sogar der Heiligste, Jesus Christus, musste vergeben lernen. Und zwar allen Menschen, die sich an ihm versündigt haben, die ihn abgelehnt haben, die mit ihm nichts zu tun haben wollten, die ans Kreuz genagelt haben. Er musste ihnen vergeben. Vater, vergib ihnen, denn diese Dummköpfe haben keine Ahnung, was sie mir alles angetan haben. Mich, den Heiligsten, haben sie abgelehnt, verachtet, verhöhnt. Meinen Namen wollten sie aus ihrem Volk ausradieren. Ich komme nachher auf verschiedene Punkte zu sprechen. Ja, vergeben und dann aus den Fehlern das Beste machen. Nicht mit seinem Schicksal hadern, die mögen mich nicht, die verstehen mich nicht, die haben mich nicht lieb. Meine Mutter hat mich abgelehnt, meine Familie wollte mich nicht haben. Da fängt es schon Vergebung an, dass du deinen Eltern vergibst, weil sie dich nicht wollten. Wahrscheinlich auch nicht dich empfangen konnten. Wir haben das Lied gesungen, wie soll ich dich empfangen? Oder singen das Lied in Weihnachten, wie soll ich dich empfangen? Deine Eltern konnten dich nicht empfangen, die waren arm, die haben nichts gehabt, die haben ja eine kleine Wohnung gehabt, wie sollen sie dich empfangen? Vergib ihnen, dass sie dich nicht angenommen haben, konnten dich nicht annehmen konnten, ganz besonders diese Nachkriegsgeneration. Du oft, ja, vergib dir selber, du hast oft selbst nicht gewollt und jetzt bleib bei diesen Dingen, was alles so passiert ist, und bring in Ordnung. Wie oft habe ich schon erlebt, beim Sterben, wenn du so am Sterbebett bist, da bin ich hier am Gesundbrunnen bei jemand, die Frau kam zu uns in die Gemeinde, aber der Mann war kein Christ, hat im Theater gespielt und so weiter, war bekannte Persönlichkeit. Und dann rufen mich die Frau an, können Sie zu meinem Mann kommen, der liegt im Sterben, wenigstens noch ein Gebet sprechen. Und ich bin hingekommen und dann merke ich, der Mann hat absolut keinen Frieden, der wälzt sich von einer Seite auf die andere Seite, der schnauft und tobt. Und dann sage ich, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, mit Vornamen, und sage, was ist los? Ja, ich kann nicht sterben, ich habe keinen reinen Tisch hier, ich will reinen Tisch machen, aber ich kann das nicht mehr, es ist zu spät. Und habe gesagt, mit wem hast du ein Techtelmechtel? Dann sagt er, nennt er einen Namen, dann frage ich die Frau, hast du die Telefonnummer von dem Mann und so weiter, da wohnt er in Köln, und am Telefon, dann ruft er den an. Ich habe gesagt, wir müssen den Mann anrufen, bevor du stirbst, musst du mit dem Mann sprechen. Ruft er den Mann an und sagt, bist du? Ja, sagt er, ich bin's. Und um was geht's denn? Ich liege im Sterben, ich kann nicht mehr. Kannst du mir vergeben, was alles passiert ist? Und er sagt, komm, hör doch auf, das ist schon 40 Jahre her, ich habe das alles schon vergessen. Und aber kannst du mir vergeben? Ja, ich vergebe dir. Geh hin in Frieden. Und du plötzlich, der ist entspannt, gelöst, er kann in Frieden heimgehen. Und ein paar Tage später, nachdem ich gebetet habe und bei ihm war, ist er heimgegangen. Das ist Erlösung. Vergib und bitte um Vergebung und dann werden wir Vergebung auch bekommen. Hadere nicht mit deinem Schicksal und du sagst, ja, ich kann nichts dafür. Sie haben mich übervorteilt oder benachteiligt. Nein, wir sollen allen vergeben und die Fehler in unserem Leben korrigieren. Denn es kommt der Tag, wo du es nicht mehr korrigieren kannst. Dann ist zu spät und du nimmst den ganzen Schmutz, den ganzen Dreck mit in die Ewigkeit. Und dort gibt's kein Fegefeuer. Ich bin nicht katholisch. Verstehst du, dass du noch im Fegefeuer einiges erledigen kannst? Versöhne dich jetzt, solange du lebst. Und die Bibel sagt, solange ihr auf dem Weg seid, macht Frieden. Versöhne dich mit deiner Lebensgeschichte. So viele Menschen, so viele Christen, sogar wiedergeborene Christen, können mit ihrer Lebensgeschichte nicht zurechtkommen. Und dann stöhnen sie und jammern sie und so weiter. Ja, wenn ich nur das und das geworden wäre, wenn ich nicht das und jenes getan hätte, wenn ich in diese oder jene Familie geboren wäre, wenn, ja, wenn ich mehr gelernt hätte, wenn ich, ja, vielleicht nicht Frau oder Mann geworden wäre. Ja, so viel passiert ist in unserer Biografie, was nicht in Ordnung ist. Wir können uns selbst nicht annehmen. Und es ist so wichtig, Geschwister, Vergebung ist, dass ich mich selbst auch annehmen kann und sage, Herr, du hast alles wohlgetan. Tut mir leid. Viele ignorieren ihre Geschichte, unterdrücken und verleugnen es. Als Jesus mal zum Zachäus kommt und sagt, Zachäus, ich muss in deinem Haus heute einkehren. Da hat gar nicht gesagt, dass er Ordnung bringen will. Aber während Jesus dort ist, plötzlich sagt der Zachäus, Meister, wenn ich jemanden betrogen habe, ich gebe ihm 4-mal zurück. Und dann sagt er, das war ein Obergauner, Oberzöllner war das. Und er bringt sein Leben mit sich und Gott in Ordnung. Er, die Hälfte seines Vermögens gibt er den Armen, dann frage ich mich, von was lebt der Kerl weiter? Aber für ihn war es wichtig, die Dinge in Ordnung zu bringen. Und dann sagt Jesus, in diesem Haus ist Heil widerfahren. Und auch in unserem Leben muss Heil widerfahren, ihr Lieben. Fromme glauben, sie werden dem Gericht Gottes entgehen, weil sie sich bekehrt haben und mal die Hand gestreckt haben, ganz hoch. Nein, da ist noch nichts gemacht, da ist noch gar nichts passiert. Bekehrung ist nur der erste Schritt auf Jesus, auf Gott zu. Aber da wirst du dem Gericht Gottes nicht entgehen. Wir müssen alle vor Gott stehen. In der Bibel heißt es, dem Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben und dann das Gericht Gottes. Auch wenn du bekehrt bist, du wirst vor Gott stehen und du wirst auf 1000 Fragen keine Antwort geben können. So steht es in meiner Heiligen Schrift. Viele Menschen glauben, wenn sie Ja zu Jesus gesagt haben, dann wird alles gut. Und sie merken nicht, dass es nicht gut ist. Und ich betone es ganz bewusst, nicht gut ist. Weil ihr Leben, wenn du dir nach 3 Wochen, 4 Wochen ihr Leben nachher anguckst, nach der Bekehrung, es geht mit ihnen genauso weiter wie bisher, noch viel schlimmer als vorher. Die werden gefoltert von den Folterknechten. Wenn wir nicht vergeben, so wie dieser Schalksknecht, der kommt zu den Folterknechten, die werden dort die Schraubzwingen an die Hände gelegt und der wird gepiesackt und gequält, bis er ja den letzten Heller bezahlt hat, weil er nicht vergibt. Und deshalb, das Evangelium ist Vergebung, die Vergebung von Gott zu bekommen und dann die Vergebung weiterzugeben. So viele Christen nach der Bekehrung, nach der Heilung, die werden noch schlimmer, krank. Wir fragen jetzt, ja, was ist denn da los mit den Christen? Das sind keine richtigen Christen. Wenn Christen sich zu Jesus bekehren, da fangen sie an zu vergeben, zu verzeihen, großzügig zu sein, nicht mehr kleinkariert. Ich werde nie vergessen, ich habe in Stuttgart eine Schwester gehabt, die war ein bisschen frech und hat einen älteren Herrn beleidigt, also was weiß ich, als Übles gemacht. Also die war nicht lieb. Und auf jeden Fall, ich habe ihr gesagt, Schwester, du musst dich versöhnen. Und dann geht sie zu diesem Herrn, also zum Bruder auch in der Gemeinde, ein Bruder in meiner Gemeinde, und dann gibt sie die Hand und sagt, Bruder, kannst du mir vergeben, was ich dir alles angetan habe? Da muss ich nochmal darüber beten und den Herrn fragen, ob ich dir vergebe. Verstehst du? Da musst du Gott gar nicht fragen. Du musst einfach tun. In der Bibel heißt, bittet, wenn jemand dich bittet, dann tu es. Und diese Schwester sagt, was soll ich mit dem machen? Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe gesagt, Bruder, du kannst nicht mehr zum Abendmahl kommen. Ich habe ihn vom Abendmahl ausgeschlossen. Wenn du nicht vergibst, brauchst du nicht zum Abendmahl kommen. Denn das ist alles nur Scheinheiligkeit und frommes Theater. Versöhn dich. Aber der hat nachher meine Gemeinde auch verlassen. Weißt, manche gehen lieber zu einer anderen Gemeinde, anstatt dass sie ihr Leben mit Gott in Ordnung bringen. Anstatt dass sie Frieden stiften. Und in der Bibel heißt es, die Friedfertigen werden das Reich Gottes besitzen. Nicht die Streithammeln. Und die nicht vergeben, die nur irgendwo sagen, ich muss zuerst den Herrn fragen, so, ob ich vergeben soll. Vergiss diesen Quatsch. In aller Liebe. Viele, ja, die kommen nicht zum Frieden. In der Bibel heißt es, ohne der Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Nach der Bekehrung beginnt die Heiligung, das Leben mit Gott, das Leben, ja, ein heiliges Leben, einen ja, reinen Tisch machen, alles in Ordnung bringen. Es ist so wichtig, dass wir die Vergangenheit aufarbeiten, dass wir Versöhnung stiften zwischen den feindlichen Familiengruppen. So viele Gemeinden gehen pleite. Ich habe in Süddeutschland, in Neuenstadt, eine Gemeinde schließen müssen. Die Gemeinde habe ich übernommen und ja, habe zuerst mal eine ganze Weile gepredigt, aber dass nichts passiert, weder Hu noch mehr, noch sonst irgendwas. Und ich habe mich gefragt, was ist in dieser Gemeinde los? Warum wächst die Gemeinde nicht? Und dann, wenn ich so vorne stand und dann die Andacht hielt, auf der Seite saß die Familie und auf jener Seite saß jene Familie. Und ich habe mich in Gedanken gemacht, warum sitzen sie auseinander, warum reden sie nicht miteinander, warum haben sie keine Gemeinschaft miteinander, keine Herzlichkeit und vieles andere mehr. Und dann habe ich mal die Familie mal gefragt, was ist mit euch los, was ist hier in der Gemeinde los, dass die Gemeinde nicht vorwärts geht und dass Leute keine Lust haben, hierher zu kommen und. Und weißt du was die eine Seite sagte? Ja, früher, nach dem Krieg, haben wir ein Schwein gekauft, diese Familie und unsere Familie, und wir haben das Schwein halbiert, und die haben mehr bekommen vom Schwein als wir. Und so ist der Streit entstanden, wegen einer Sau. Ja, in aller Liebe. Verstehst du? Und dann die andere Familie, habe ich sie auch zur Rede gestellt. Und was ist mit euch los? Warum habt ihr keinen Frieden? Auch wieder die Ursache, das Schwein. Und habe gesagt, wir wollten sogar das Schwein, ein ganzes Schwein kaufen ihnen und ein Schwein schenken, nur dass wir Frieden haben. Aber die wollten nicht. Sie haben mit uns betrogen um ein bisschen Stück Fleisch da von der Sau. Und die haben keinen Frieden gehabt. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe die Gemeinde geschlossen. Ich habe gesagt, komm, wir verkaufen das Grundstück und ich will hier nicht euch helfen und euch dienen. Ist halt gar kein Wert. Wenn ihr keinen Frieden haben wollt, dann geht in die Hölle, wenn ihr wollt. Aber es gibt keinen Frieden, ohne dass man Frieden macht. Man muss bereit sein, Frieden zu stiften. So, denkt darüber nach, dass die Geschichte aufgearbeitet wird. Oh, ich könnte euch Geschichten erzählen mit der Versöhnung. Da bei Künzelsau habe ich auch ein paar Geschwister gehabt, die wohnten dort in Künzelsau, das ist bei Heilbronn. Und plötzlich habe ich mitgekriegt, dass da ein Streit zwischen zwei Familien sind, diese Nachbarnfamilien. Die wohnen nebeneinander, zwei gläubige Familien, die wohnen nebeneinander. Und die reden nicht miteinander, die gehen einander aus dem Weg. Wenn die da sind, sitzen die da auf der Seite und ja, die meiden einander. Und du siehst, wenn keine Vergebung ist, die Leute meiden einander. Die gehen einander aus dem Weg. Und weißt du, was passiert ist? Ich erzähle auch diese Geschichte, habe ich schon ein paar Mal erzählt, diese Geschichte, aber trotzdem, ich tue es, weil es zum Thema passt. Die eine Familie hat einen Gockel gehabt. Und dieser Gockel war ein bisschen frech. Und so, der Gockel ist immer zu der Nachbarsfamilie gegangen. Und wenn die Schwester gesät hat, eine richtige Schwebe, und die hat ihr Garten gemacht und, hat er schön gebuddelt, nach Würmer gesucht und was weiß ich, nach Körner gesucht, was auch immer dieser Gockel gesucht hat. Und dann haben sie miteinander gesprochen. Geschwister, euer Gockel kommt immer wieder zu uns rüber und er bringt unseren ganzen Garten, alles was ich mache, durcheinander. Und dann haben sie einen Zaun gezogen, damit der Gockel nicht rüberkommt. Aber der Gockel kann ja fliegen. Und der Gockel ist immer rübergeflogen und kam immer wieder zu den Leuten und hat immer wieder durcheinander gebracht. Und die Schwester sagt, das reicht uns. Also es gibt keinen Frieden. Dann nimmt sie den Gockel und dreht ihn im Hals um und steckt in die Bratröhre. Und gerade wie der Zufall es will, verstehst du, es gibt bei Gott keine Zufälle, kommt die Schwester von da drüben, von dem Nachbarhaus und sagt, hast du das und das? Und sagt, bei euch riecht es so gut. Und dann sagt er, ja, euer Gockel ist in der Bratröhre. Und dann habe ich gesagt, Geschwister, und es gab Zank und Streit. Die hat unseren Gockel geschlachtet, unseren Gockel gebraten, unseren Gockel aufgegessen. Gab es heiße Diskussionen hin und her. Aber ich sage, Geschwister, wir sind Kinder Gottes und wir müssen einander vergeben. Und unser Friede darf nicht durch einen Gockel gestört werden. Aber der Friede war gestört zwischen diesen beiden Familien. Und weißt, dann sagt die Schwester, ich sehe noch heute eine richtige Schweben. Vergeben, vergessen, aber unseren Gockel haben sie doch aufgegessen. Verstehst du, was nützt es, wenn du vergibst und nicht vergisst? Und dann habe ich ja gesagt, ihr müsst den Leuten jetzt einen neuen Gockel kaufen. Verstehst du, das war mein Rat als Seelsorger, als Rabbiner. Ja, kauft einen anderen Gockel. Genauso wie der anderen Familie dort in Neuenstadt auch gesagt hat, Geschwister, ihr müsst einen Frieden machen. Aber nein, die wollten keinen Frieden machen. Aber diese Familie hat Frieden gemacht. Die haben einen Gockel gekauft, denn der Gockel ist billiger wie ein Schwein. Ja, wer ist an dir schuldig geworden? Auch denen musst du vergeben, die gegen dich gesündigt haben, gegen dich geredet haben, dich gelästert haben, dich in den Dreck gezogen haben, dich in die Pfanne gehauen haben. Ja, wenn du gegen Gott gesündigt hast, musst du Gott gegenüber Buße tun und sagen, Vater, vergib mir. Und wir müssen immer dort Vergebung suchen, gegen den, gegen was wir gesündigt haben. Nicht nur vergib uns unsere Schuld, wir müssen auch genauso wissen, wem. In der Bibel heißt deinen Schuldigen. Wenn du gegen einen Menschen gesündigt hast, dann kannst du nur den Menschen bitten, bitte vergib mir. Wenn du gegen dich selbst gesündigt hast, musst du dich selbst fragen und dir selber sagen und dir selber predigen. Und ich vergebe mir jetzt selbst, weil Gott mich vergeben hat, weil Gott meine Schuld nicht anrechnet. Wenn du gegen die Schöpfung gesündigt hast, gegen die Natur, dann solltest du gegen die Natur stehen und sagen, vergib mir. Als ich in Memel an einem kurischen Haff mal war und meinen Kindern gezeigt habe, wo ich mal gespielt habe, was ich als Lausbub alles gemacht habe. Und ich habe als Junge in manchen Bäume so Kerben reingeschnitzt. Und da stand noch ein Baum, wo ich gerne gespielt habe, mein Platz, wo wir ja vieles gemacht haben. Dann sehe ich aus diesen Kerben in diesem Baum, das war nur zuerst mal, als der Baum noch klein war und jung war, es waren nur kleine Schnitze, aber dann waren sie riesige Kerben. Weißt du, was ich gemacht habe? Könnt lachen, könnt denken, könnt von mir reden, was ihr wollt. Ich habe diesen Baum umarmt und ich sage, lieber Baum, ich habe dich so verschandelt, ich habe dich so zugerichtet, bitte verzeih mir. Diesen Baum habe ich dann fotografiert und bei mir dann im Wohnzimmer aufgehängt, ihm einen Ehrenplatz gegeben. Ja, und wir müssen sogar vergeben, wir versündigen uns oft an den Tieren. Ja, auch die Menschen, wenn ich daran denke, was die Menschen alles mit den Tieren treiben, an der Schöpfung Gottes, Schmalspur-Christen werden mich nicht verstehen, was ich hier sage. Das ist ihnen alles lächerlich. Aber diese Wahrheit bringt dir Frieden. Ob du mir glaubst oder nicht, du wirst eines Tages in der Ewigkeit stehen und da werden dich Dinge anklagen. Und mir hast du nichts von Jesus gesagt. Wenn wir schweigen, werden die Steine schreien, steht in der Bibel. Ich weiß, um was es geht. Mein bester Freund, weiß ich, war frisch bekehrt, aber ein großer Feigling. Du glaubst doch gar nicht, dass man sucht, das sucht man nicht hinter mir, aber ich war ein Feigling. Ich habe ihm nicht gesagt, Franz, du brauchst Jesus. Weißt du, und habe gedacht, ja, wenn der mal mich fragt, in der Bibel steht, wenn er dich fragt, dann antworte und so weiter. Aber der fragt mich, der hat mich nicht gefragt, wo gehst du hin am Sonntag, was machst du und so weiter. Und ich habe nicht erzählt. Und dann komme ich nach Hause, dann sagt meine Mutter, weißt du, was passiert ist? Der Franzl ist mit dem Traktor gefahren und ist umgekippt und ist tot auf der Stelle gewesen. Und jetzt stand ich da, habe gesagt, lieber Gott, und ich habe ihm nichts von Jesus erzählt. Wenn wir schweigen, schreien die Steine. Auch das gehört, dass wir ja, um Vergebung bitten. Und was glaubst du, ich habe eine ganze Weile auch als Christ damit rumgeschlagen. Ich konnte nicht vergeben oder mir ist die Schuld nicht vergeben worden. Der ist jetzt in der Ewigkeit und er wird zeigen mit dem Finger, Johannes, du hast mir nichts von Jesus gesagt. Nachts konnte ich kaum schlafen. Immer wieder sah ich, wie Franz steht und sagt, Johannes, du hast mir nichts von Jesus gesagt. Und jetzt bin ich hier, wo ich jetzt bin. Ich bin zu Seelsorgern gegangen und die konnten mir auch nicht helfen. Weißt du, der liebe Gott konnte mir auch nicht helfen. Ich habe einfach immer nur in der Predigt einfach das eine gehört, du brauchst Vergebung, du brauchst Vergebung, du brauchst Vergebung. Deine Schuld muss vergeben werden. Und ich habe keine Vergebung. Bis irgendjemand kam, ein Evangelist mal, und hat gesagt, komm, wir können viele Dinge nicht ändern. Was passiert ist, passiert. Lass es in der Gottes Hände legen und es gibt Gott ab. Manche Sachen muss ich mal Gott abgeben. Manches kannst du nicht mehr wieder gut machen. Ich konnte es nicht mehr gut machen, dass ich dem Franz nichts von Jesus erzählt habe. Und das muss ich Gott abgeben. Manche Sachen muss man Gott abgeben, aber viele Sachen kannst du Gott gar nicht abgeben, weil die Leute noch leben oder die Geschichte irgendwie aufgearbeitet werden kann und muss. Leute, mit denen du was im Leben gehabt hast und ja und immer noch keine Vergebung hast, die werden dir auf dem Weg zum Himmel in den Weg stehen, in aller Liebe. Wir brauchen eine vergebende Vergangenheit, eine bereinigte Vergangenheit. Der Apostel Paulus hat einen Pfahl im Fleisch gehabt, auch der Frömmste, einen Pfahl im Fleisch. Da steht, Gott, ich hab dreimal gebetet, dreimal gefleht, nimm das Übel aus mir weg. Paulus war ein Verfolger der Gemeinde, hat die Christengemeinde durcheinander gebracht, verstreut, viele Christen ins Gefängnis gesteckt, an seinen Händen klebte Blut. Er war ein Verbrecher, ein heiliger Verbrecher. Verstehst du? Klebte Blut und immer wieder, wenn er irgendwo hinkam, kaum hat er den Mund aufgemacht, gab es Aufstand, gab es Rebellion, gab es Widerspruch, gab es alles mögliche schreckliche Dinge. Leute haben ihn abgelehnt, ihn gejagt und verfolgt. Warum passiert mir das? Wir sollten darauf achten, auf die Zeichen, die passieren. Warum wiederholt sich etwas, was ich anderen Leuten zugefügt habe? Mit welchem Maß wir messen und was wir tun, das verfolgt uns. Und Paulus hat so einen Pfahl im Fleisch gehabt. Dreimal habe ich gefleht, nimm es weg, nimm es weg, nimm es weg. Und es ist nichts weggekommen. Bis der Herr zu ihm sagte, lass dir an meiner Gnade genügen. Ja, wir müssen mit manchen Sachen leben. Aber dann will er doch noch was gut machen. Dann sammelt er Geld in Griechenland und will mit diesem Geld die Armen in Jerusalem unterstützen. Und da kommt er ins Gefängnis und dann hadert er nicht mit seinem Schicksal. Warum komme ich ins Gefängnis? Ich habe andere ins Gefängnis geworfen. Jetzt werde ich ins Gefängnis gesteckt. Und jetzt muss ich zum Kaiser nach Rom. Verstehst? Er hat es angenommen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in Schwachen mächtig. Weißt du, wir müssen mit manchen Dingen leben. Wie ich das hier euch erzählt habe, mit dem Franz. Blut klebt an seinen Händen. Der hat so viel Schaden angerichtet im Reich Gottes. Der David war auch kein Heiliger. Der David wollte gerne den Tempel bauen, aber Gott hat ihm nur erlaubt, die Nägel zu sammeln und ein bisschen Holz und Steine zusammenzubringen. Aber er hat eine Sache in seinem Leben gehabt, die Gott ihm nicht vergeben hat. Das war nicht der Ehebruch mit der Bathseba. Das war der Mord an Uriah. Es war ein geplanter Mord. Ja, der hat an Joab geschrieben, seinem Neffen, der Krieg, wenn er ganz heiß wird, dann schickt den Uriah ganz weit an die Front und dann zieh dich ganz schnell zurück, damit er endlich umkommt, damit ich Frieden habe. Aber seitdem hat er gar keinen Frieden. An seinen Händen klebte Blut. Und deswegen durfte er den Tempel nicht bauen. Und Gott hat alle seine Sünden vergeben, aber diese Sünde, die geplante, gewollte Sünde, hat er ihm nicht vergeben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir einfach fragen, was habe ich alles getan? Warum blockiert mich Gott? Warum läuft es nicht vorwärts, wie es laufen sollte? Und Gott sagt, ich vergebe dir alles. Und das Kind, das von der Bathseba war, das wird sterben. Du wirst nicht sterben deswegen, aber du wirst den Tempel nicht bauen, mein lieber Bruder. Den Tempel wirst du nicht bauen. Es gibt Sünden, die nicht vergeben werden, weil bewusst was gemacht worden ist. Und eine Sünde, die überhaupt nicht vergeben wird, das ist die Sünde wieder in den Heiligen Geist. Aber da brauchst du keine Sorge haben. Diese Sünde hast du noch nicht begangen. Das können die wenigsten, die Sünde wieder in den Heiligen Geist zu begehen, wer den Heiligen Geist lästert. Alle Sünden werden vergeben in diesem, werden vergeben, aber die einzige Sünde in diesem und im anderen Leben wird nicht vergeben, die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Weißt du, wenn du gegen Gott lästerst, kann Jesus dir die Schuld vergeben. Wenn du gegen Jesus lästerst, kann der Heilige Geist dir zeigen, du hast nicht richtig gemacht. Aber wenn du gegen den Heiligen Geist gelästert hast, wer kann dir dann noch vergeben? Dann gib, das sind alle Sicherungen durchgebrannt. Verstehen wir uns? Also deshalb gegen den Heiligen Geist lästern. Aber der Teufel versucht gerade viele Christen damit zu fangen und einzuwickeln. Du hast die Sünde wieder in den Heiligen Geist begangen, weil du nicht der Stimme Gottes gehorcht hast. Der Heilige Geist hat zu dir geredet und er sagt, nee, das kann ich nicht, das will ich nicht. Oder was weiß ich, du warst nicht gehorcht. Das ist nicht lästern im Heiligen Geist. Die Juden haben den Heiligen Geist gelästert oder wahrscheinlich auch gar nicht. Ich weiß es nicht, denn Jesus hat für die Juden auch gebetet am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Heilige Geist war noch gar nicht ausgegossen zu der Zeit. Übrigens, das ist nur nebenbei. Jesus sagt, dass es ist so wichtig, dass wir die Vergebung haben und dass wir in der Ewigkeit gehen mit der Vergebung. Und mein Thema ist hier heute Morgen ist Vergebung. Lebe aus der Vergebung. Gebrauche die Vergebung, die jetzt angeboten wird. Dir sollen deine Sünden vergeben werden. Und erst dann, wenn du die Vergebung hast, erst dann hast du Frieden. Und das merkst du selber. Da muss dir niemand sagen. Da muss kein Priester kommen nach der Uhrenbeichte und sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Das, der Heilige Geist gibt deinem Geist Zeugnis, dass du Vergebung hast. Es reicht also nicht, die Hand zu strecken und ein Gebet zu sprechen und das Vaterunser zu beten. Viele verdrängen ihre Vergangenheit und haben vergessen. Oder verdrängt ihre Vergangenheit. Ja, Vergebung ist mehr als nur verdrängen. Ist es ein Aufarbeiten der Vergangenheit? Und einfach, dass ich weiß, es ist alles Gott abgegeben. Und als ich meinen Fall Gott abgegeben habe, habe ich Frieden gehabt. Ich kann drüber lachen, kann drüber sprechen. Und ich weine nicht mehr drüber und klage auch nicht mehr drüber. Es ist vorbei. Und ich weiß, der liegt in Gottes Händen. Auch wenn ich Feigling war. Viele sind krank und depressiv, weil sie ihre Schuld verdrängen, sich entschuldigen und sich ausreden. Ach, das ist alles nur Bagatelle. Bei Gott gibt es keine Bagatellen, keine Lappalien. Viele decken ihre Geschichte zu und sagen, ja, das war gar nicht so schlimm. Das war nur so ein Ausrutscher. Bei Gott gibt es keine Ausrutscher. Ist das alles bewusst? Ja, und jetzt komme ich auf einen Punkt, einen heiklen Punkt. Ich spreche die deutsche Geschichte auch an. Die Türken haben sich an den Armenier versündigt, fast 1 Million Armenier umgebracht. Nur als Beispiel. Die Deutschen haben die Juden umgebracht. Die Juden haben die Christen verfolgt. Saul von Tarsus war einer der Ersten. Die Amerikaner haben Tausende und Abertausende, Millionen Indianer umgebracht. Die Russen auch Millionen von Ukrainer. Jede Nation hat Dreck am Stecken in aller Liebe. Und hier will ich etwas sagen, was Gott mir gezeigt hat vor vielen, vielen Jahren. Und ich arbeite in diesem Gebiet und versuche Menschen durch die Seelsorge zu helfen. Es gibt Dinge, die man in diesem Leben nicht mehr wieder gut machen. Du kannst die Tausende von ermordeten Indianer, Juden oder Armenier auferwecken. Die sind da. Und auf einer Nation liegt es Schuld. Ich habe mal etwas festgestellt. Ich habe in der Schweiz studiert, aber ganz besonders, also wenn ich so in Deutschland bin und ganz nach dem Krieg ganz besonders hier in Deutschland gearbeitet habe und gepredigt habe, die meisten Deutsche haben Zahnprothesen, die haben Medizin, große Probleme. Die meisten Deutschen haben Medizin, Probleme. Und ich habe mich gefragt, lieber Gott, warum ist das so? Warum haben die meisten Deutschen so viele Probleme mit den Zähnen? Und dann hat Gott mir gezeigt, denk, was haben die Deutschen den Juden gemacht? Die Zähne, die Goldzähne aus dem Maul gerissen und dann eingeschmolzen? Und jetzt wundern wir uns, die Schweizer haben nicht diese Probleme. Die werden auch alt. Denen fallen auch die Zähne raus. Aber nicht diese Probleme, die die Deutschen haben. Und so, jedes Volk hat irgendwo Probleme. Ja, und man muss dieses schuldbeladene Gewissen, das schlechte Gewissen aufarbeiten. Viele können nicht mehr schlafen. Nicht nur als Deutsche. Ja, ich denke nur an den reichen Mann. Ich leide Pein. Und wenn ich sehe, was da passiert, der Lazarus, der ist in Frieden, aber ich leide Pein. Geschwister, diese Geschichtsaufarbeitung ist sowas Wichtiges für die Vergebung. Und ist nur möglich, wenn Gott uns die Schuld abnimmt. Wenn wir die Schuld in Gottes Hände legen. Ja, in der Bibel heißt es, wenn unsere Sünde gleich blutrot ist, so soll sie schneeweiß werden. Unsere Schuld wird nicht von selber verschwinden. Oder wird nicht Gras drüber wachsen. Und wir können das nicht einfach unter den Teppich kehren. Und die Schuld verschwindet nicht durch Schönfärberei. Es wird nicht besser durch Übertünchen. Ach, wieder fromm werden durch Verharmlosung oder Verniedlichung. Ja, Heiligung ist eine Aufarbeitung der Schuld. Aufarbeitung unserer Geschichte, was es auch immer ist, im sichtbaren und unsichtbaren Bereich. Zuerst einmal, wenn es möglich ist, im sichtbaren Bereich, dass ich meine Schuld in Ordnung bringe. Und ich habe festgestellt, Menschen können erst in Frieden richtig heimgehen, wenn sie die Schuld aufgearbeitet haben. Heiligung ist Versöhnung. Ja, Versöhnung von Generationen. Versöhnung mit den Eltern. Versöhnung mit der Familie, mit der Gemeinde, mit den Freunden, mit den Kollegen, mit den Nachbarn. Jesus bittet, Vater, vergib ihnen. Wenn Jesus dieses Gebet nicht gesprochen hätte, hättest du heute keine Vergebung. Und wir müssen diese Vergebung den Leuten zusprechen, sonst passiert nichts. Stephanus bei seiner Steinigung muss auch sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Weil der Saul von Tarsus wäre nie zum Glauben gekommen, wenn Stephanus hier nicht die Vergebung ausgesprochen hätte. Vater, vergib ihnen. Ja, ich vergebe, das ist eine Sache. Vergeben, vergessen, aber mein Gockel haben sie aufgegessen trotzdem. Ja, das ist mehr als nur sich irgendwie Versöhnung, das Frieden machen. Das ist, dass man zusammenkommt, dass man wieder eins wird. Ich denke nur an die Geschichte von Jakob und Esau. Zwei fromme Kinder von frommer Familie. Und die haben miteinander was ausgespielt, was, ja, der Jakob hat den Esau betrogen. Wir wissen ja diese Geschichte mit der Erstgeburt. Und erst Gott konnte das Frieden schaffen, nach 21 Jahren. Und plötzlich, als diese Stunde der Entscheidung kommt, Jakob fängt an zu schwitzen, wird wahnsinnig, kommt durcheinander, trennt seine Familie in zwei Lager. Der weiß gar nicht, der Esau kommt mit 400 Speeren mir entgegen. Und bis Gott, ja, zuerst mal den Jakob berührt hat. Und erst als Jakob berührt wurde, konnte auch der Esau ihm begegnen. Die können sich ums Hals fallen und miteinander weinen und sagen, Bruder, warum konnten wir uns so lange nicht sehen? Und Jakob wäre manches in seinem Leben in den 21 Jahren erspart geblieben, wenn er nicht diese Dummheit gemacht hätte und gleich den Esau um Verzeihung gebeten hätte. Nein, er ist abgehauen. Und 21 Jahre wurde er betrogen und nochmals betrogen und nochmals betrogen. Dreimal ist er betrogen worden. Auch von seinen Kindern nachher. So um das. Alle 10 Söhne haben ihn betrogen. Ist das nicht das Gewand von Josef? Guck mal, ein wildes Tier hat ihn gefressen. 10 Söhne. Er hat seinen Vater betrogen. Aber 10 Söhne haben ihn auch betrogen. Es rächt sich alles. Wenn es nicht vergeben ist, wird sich alles rächen. Und Gott muss uns helfen, die Schuld aufzuarbeiten. Wir können das nicht. Vergebung ist Sache Gottes. Und ist es schon richtig, was in der Bibel steht? Wer kann die Sünden vergeben als nur Gott? Klar. Aber Gott muss uns dabei helfen. Und ich denke auch, Josef und seine Brüder, auch die mussten Vergebung erleben. Dass der Josef sich überwindet und sagt, oh, Gott hat mir alles vergeben. Gott hat alles wieder gut gemacht. Gott hat die Dinge geordnet. Oh, ich vergebe auch meinen Brüdern, was sie an mir angetan haben. Und er musste auch 21 Jahre da irgendwo in Ägypten hausen. Ein Seelsorgefall. Ich erzähle hier, was ich in der Seelsorge immer wieder erlebe. Ich weiß, es ist so ein interessantes Gebiet, die Seelsorge. Eine Mutter kommt zu mir und die hat keinen Frieden, oder eine jüngere Frau, das war keine Mutter, ja doch, die hat so ein Kind gehabt, glaube ich, und sie hat keinen Frieden. Sie, ja, in ihren Träumen sieht sie, die Mutter ist heimgegangen, ist tot, in ihren Träumen sieht sie die Mutter, und die Mutter gibt ihr keine Ruhe, und die Mutter sucht ihr Geld, wo ist mein Geld? Die sucht das ganze Haus durch, das hat sie in den Träumen erlebt, wurde in den Träumen gequält. Und wisst ihr, nachts in den Träumen arbeitet der liebe Gott, das ist nicht der Teufel, das sind keine Albträume und das sind auch keine Halluzinationen, da arbeitet Gott. Die Mutter kommt jede Nacht zu ihr im Traum und sucht, wo ist das Geld? Und da habe ich gesagt, guck mal, die kam zu mir in der Seelsorge, ich soll sie befreien von diesen Albträumen. Die Mutter sucht immer Geld bei ihr. Habe ich gesagt, Schwester, ist irgendetwas mit dem Geld bei dir zu Hause passiert, mit deiner Mutter? Ja, sagt das Mädchen, habe ich mal Geld geklaut der Mutter, und die Mutter hat es nicht gewusst und nicht einmal gemerkt. Die Mutter hat es nicht gemerkt, auch ihr nie was gegenüber gesagt. Aber in den Träumen erscheint die Mutter und sucht, wo ist mein Geld? Bis wir dann die Sache Gott abgegeben haben. Und hier habe ich etwas gelernt vor vielen, vielen Jahren. Weißt du, es lohnt sich nicht, dass wir das verdrängen, Tabletten nehmen, Depressiva schlucken. Nein, wir müssen die Dinge aufarbeiten. Und dann habe ich mit ihr gebetet, sie an die Hände genommen und gesagt, lieber Gott, oh, vergib, dass sie geklaut hat, dass sie eine Diebin ist. Sie stellt sich jetzt dafür und tut Buße, auch wenn es Jahre vergangen waren. Jahre sind vergangen gewesen. Und plötzlich fängt sie an zu heulen. Sagt sie, das ist so leicht jetzt, so einfach. Ja, es ist so einfach, wenn wir uns der Sache stellen. Bis wir bekennen und die Dinge in Ordnung bringen und kurz sagen, irgendwie bei sein von Zeugen. Denn was ihr hier auf Erden löst, ist auch im Himmel gelöst, und was ihr hier auf Erden bindet, ist auch im Himmel gebunden. Das ist so ein wichtiger Akt, ein rabbinischer Dienst. Gott hat uns vergeben, gewiss. Sie wäre in der Ewigkeit gewesen, aber da wäre immer zwischen ihr und ihrer Mutter was gewesen. Weißt du, unser Unterbewusstsein, unser Gewissen, sein Mitwisser, der weiß alles. Der war dabei, als das passiert, auch wenn du vergessen hast. Vergebung greift erst, wenn es in der unsichtbaren Welt angekommen ist. Und ja, dort registriert wurde, die hat bekannt, die hat Buße getan, die hat ihr Leid getan und sie hat Frieden darüber. Ich denke nur an die Geschichte von der Ehebrecherin in der Bibel. Da bringen sie eine Ehebrecherin auf frischer Tat ertappt zu Jesus und die soll gesteinigt werden. Und dann sagt Jesus, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Bitte, die kann gesteinigt werden, aber der werfe den ersten Stein. Und Jesus fängt an, im Sand da zu schreiben, wieder rüberwischen, und wieder schreibt er was. Die Ankläger müssen erst gehen, wenn Jesus was im Sand geschrieben hat. Und die müssen dich entlassen, die müssen verschwinden. Und dann sagt Jesus, Frau, wo sind deine Ankläger? Die sind alle gegangen. Und dann sagt Jesus, und auch ich verdamme dich nicht. Die Schuld muss von Jesus uns vergeben werden, und die Ankläger müssen von Jesus von uns vertrieben werden. Das ist Dämonen vertreiben. Die Ankläger, denen wir eine Schuld zugefügt haben, die wir gekränkt haben, die wir betrogen haben oder die uns betrogen haben, die wir getäuscht haben, die uns reingelegt haben, die uns geschadet haben. Ja, du hast jemand sein Glück zerstört, den Partner oder die Partnerin ausgespannt, jemand um sein Vermögen gebracht. Wir müssen die Dinge in Ordnung bringen. Wenn du dann anfängst, darüber nachzudenken, Heiligung ist ein ganz wichtiger Abschnitt und Dienst in unserem Leben. Versöhnung ist Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Ja, du wirst schon im Himmel irgendwo sein, aber unter fernen Liefen, ganz weit weg. Es ist so wichtig, dass wir wirklich Zeichen setzen, um Vergebung bitten und in Gottes Hände legen. Und wenn Jesus es daher ausgelöscht hat, drüber geschrieben hat, dass wenn die Ankläger alle vertrieben sind, dann hast du Frieden. Die meisten Leute haben keinen Frieden, weil noch Haufen Ankläger noch da sind. Ja, der hat es gemacht, der hat es gemacht, der hat es gemacht. Und das und das. Und ich zeige mit dem Finger auf dich. Deine jetzige Vergebung ist nur ein Zeichen, dass du Gnade bei Gott gefunden hast, aber nicht mehr und nicht weniger. Deine jetzige Vergebung ist also etwas, was Gott zeigt. Guck mal, ich vergebe dir deine Schuld, bekenne deine Sünde. Und am Anfang, wenn wir zum Heiland kommen, wir bitten nur, Jesus, vergib meine Sünden. Da vergibt er alle Sünden. Die Sünden sind vergeben. Aber hast du wirklich Frieden da drin? Ja, wir sollen Frieden, ja, solange wir leben, in dieser Welt Frieden schaffen. Ein Zeichen, dass deine Lage gar nicht so hoffnungslos ist, wenn Jesus sagt, ich vergebe dir. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Wir arbeiten heute Morgen an der Vergebung. Und mein Thema ist, lebe aus der Vergebung. Und wir müssen uns in der Vergebung bewähren. Weißt du, dass wir drüber weggucken können, der Herr hat es mir vergeben. Ich habe es dem Heiland alles gesagt. Ich habe es in die Hände Jesu gelegt. Ich habe Frieden. Und jetzt kann ich schlafen. Gott ist hier, uns zu läutern, die dunklen Stellen, diese dunklen Flecken, diese Staubkörner in unserem Leben herauszunehmen, uns läutern von den verschiedenen Situationen, die wir mal hineingeraten sind. Und jeder ist irgendwo reingeraten. Da gibt es keinen, dem nichts passiert ist. Ja, wir sind in Not geraten und wir haben andere in Not gebracht. Wir haben uns gestritten, gezankt. Und du warst nicht immer unschuldig. Denn wo zwei sich streiten, das sind beide schuld. Zu jedem Topf gibt es auch einen Deckel. Ja, und beide sind in Sünde gefallen. Wer hat hier gesündigt? Vater, Mutter, wer was weiß ich? Ja, du, wir sind alle irgendwo schwach geworden und wir brauchen Vergebung, Geschwister. Ich möchte daran arbeiten. Da, wo wir jemand ein Ärgernis gegeben haben und Jesus sagt ganz klipp und klar, wehe den Menschen, durch den die Ärgernisse kommen, dem wäre besser, einen Mühlstein am Hals zu hängen und ihn ins Meer zu werfen, wo es am tiefsten ist, dass er gar nicht mehr hochkommt. Ja, es ist ganz schlimm, wenn wir Leute Ärgernisse bereiten und Ärgernisse werden kommen. Bei jedem passieren sie. Solche Menschen wären besser, sagt er sogar, dass sie gar nicht geboren wären. Kannst du dir das vorstellen? Ja, Schlangen kannst du vertreiben, Gefühle kannst du vertreiben, Gedanken kannst du vertreiben oder verdrängen, aber deine Ankläger kann nur Jesus Christus verdrängen und sagen, hier, und der geht schon, der liest es, das bin ich, und dann geht er. Und die lassen dich dann in Ruhe. Wenn jeder dann plötzlich in der Gegenwart Gottes seine eigene Schuld findet, verstehst du, der haut schon ab, der will nichts mehr zu tun haben. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Viele Menschen leiden an inneren Qualen, wenn ihnen nicht geistlich gedient und sie nicht geholfen werden. Und ich sage eine Wahrheit, kannst denken von mir, was du willst, die werden depressiv, schwermütig, wollen nicht mehr weiterleben. Eine Frau, ich erzähle wieder aus der Seelsorge etwas, wird gläubig, bekehrt sich, liebt den Heiland über alles in der Welt und träumt jede Nacht, vorher hat sie das gar nicht gehabt, träumt jede Nacht von Schäferhunden. Schäferhunde jagen sie nachts im Traum und da sehen sie so, sieht sie noch so Stiefeln, also Nazi-Stiefeln wahrscheinlich, was auch immer war. Und dann frage ich, als wir dann da kommen zu mir in der Seelsorge, dann frage ich, ist jemand aus deiner Familie, und es war eine jüngere Frau, ist jemand von deiner Familie in einem KZ gewesen und dort umgekommen? Dann sagt sie, ja, mein Opa, mein Opa. Und in ihren Träumen werden Schäferhunde wach und verfolgen sie. Und vorher, vor ihrer Bekehrung hat sie das gar nicht gehabt. Lieber Gott, was ist jetzt das für ein Fall, für ein Problem, was ich jetzt bearbeiten muss als Seelsorger, als Pastor? Weißt du, was Gott mir gezeigt hat? Ich habe gesagt, ich muss zuerst mal Gott fragen. Schwester, bleib mal ruhig. Ich bete und frage den Herrn, was ist da los? Warum kommen diese Schäferhunde bei dieser Frau nachts jetzt im Traum, was sie vorher gar nicht hatte. Aber jetzt hat sie jede Nacht und hat keine Ruhe. Ist schweißgebadet, wird gejagt und getrieben von Schäferhunden. Dann hat Gott mir etwas gezeigt. Der Opa im Konzentrationslager fordert nach Rache. Fordert nach Rache. Das Blut Abel schreit zum Himmel. Steht auch in der Bibel. Verstehst du, das Blut? Ja, und sie ist ja schon die zweite, dritte Generation hier. Und ich will die Sünden der Väter heimsuchen bis ins dritte und vierte Glied. Und er schreit. Und ich Hunde. Und habe ich gesagt, lieber Gott, was soll ich jetzt machen? Wie soll ich diese Schäferhunde verscheuchen aus ihrem Leben? Und weißt du, was Gott mir gezeigt hat? Leg die Dinge, ihre Geschichte, die Schäferhunde in die Hände Gottes. Der Opa ist zu Tode getrieben worden, ist im Konzentrationslager gestorben. Und er schreit nach Rache. Gott, vergelt ihnen und so weiter. Und sie bringt Jesus und sie bekommt Frieden, Geschwister. Und das ist was ein Wunder. Wenn wir Jesus die Sachen bringen, wenn er die Ankläger vertreibt, dann haben wir Frieden. Und sie hat Frieden. Sie hat plötzlich Frieden. Und ich habe diese Schwester beobachten können eine ganze Weile. Und sie hat Frieden gehabt. Und mit der Schwester, kommen noch die Schäferhunde? Nein. Sagt der Bruder Matthäus, stell dir mal vor, ich schaffe mir sogar noch einen Schäferhund an. Du, sie hat es unter die Füße bekommen. Sie hat es aufgearbeitet. Wir müssen unsere Geschichte aufarbeiten, liebe Leute, in aller Liebe. Und ja, Vergebung. Und dann, weißt du, was wir gemacht haben? Jesus, wir vergeben den Nazis, die den Opa in den Tod gejagt haben. Wir vergeben. Das war mein Gebet, was ich gesprochen habe. Wir müssen Vergebung den Nazis zusprechen, denn ja, die machen auch nur ihre Arbeit. Die Christen haben den Auftrag der Versöhnung. Wir haben es in der Hand. Was ihr hier bindet, ist dort auch gebunden. Was ihr hier löst, ist auch dort gelöst. Wir sollen, und jetzt komme ich jetzt zu uns Deutsche. Wir Deutsche haben ein gestörtes Verhältnis zu den Russen und zu den Nazis, zu AfD. In aller Liebe, kannst denken, was du willst, warum die Leute so verrückt sind, so wahnsinnig sind und gegen die AfD schimpfen. Da ist eine Geschichte nicht aufgearbeitet. Und viele Menschen müssen den Russen vergeben, was da passiert ist. Und was wir Deutsche in Russland, das müssen die nachher auf ihre Art aufarbeiten. Viele Frauen wurden vergewaltigt. Wir müssen den Amerikanern vergeben, den Engländern vergeben, die über Dresden die Bomben abgeworfen haben. Wir müssen das machen. Und wir müssen ja auch den Deutschen vergeben, den Engländern vergeben, was alles so passiert ist. Wir haben den Dienst der Versöhnung. Vater, vergib ihnen, behalte ihnen ihre Sünde nicht. Wenn wir nicht vergeben, dann haben wir die Hölle auf Erden, hier bei uns. Gott zeigt uns, das Blut schreit nach Rache, wie das Blut Abels, steht in der Bibel. Bis Vergebung passiert. Jesus betet, wenn wir nicht vergeben, und er sagt, wenn wir nicht vergeben, haben wir selber keinen Frieden. Und deshalb haben die Deutschen keinen Frieden mit Russland. Bis heute haben sie noch nicht einmal einen Friedensvertrag vom Zweiten Weltkrieg. Wir werden Leute hassen, die Nazis, die Russen, weil in uns tief, in unser Gene sitzt tief ein Verlangen nach Blutrache, was die uns alles angetan haben, was mit uns alles passiert ist. Wenn wir nicht vergeben. Deutsche haben ein gestörtes Verhältnis zu ihrer Geschichte. Deshalb fang an zu vergeben, wie diese Schwester da den Schäferhunden. Vater, ich vergib. Sie haben meinen Opa in den Tod getrieben. Und ich lege den Opa in deine Hände. Und ich lege die Nazis in deine Hände, was alles passiert ist. Die Schuld ist nicht gesühnt, bis Gott nicht die Sache bereinigt. Bis ins dritte und vierte Glied. Du wunderst dich, warum das bei mir das so ist, verstehst du? Du bist vielleicht auch die dritte, vierte Generation. Und dann nachher wird es vergessen. Nachher ist es nicht mehr möglich. Wir leben unter Generationsflüchen. Und das Blut fordert Rache. Diese Blutrache ist noch nicht beseitigt. Du hast den Schlüssel. Du kannst denen vergeben, der Sippe, die deiner Familie Leid zugefügt haben oder was alles so passiert ist. Du wirst erst Frieden haben und so weiter, aufhören, nach Rache zu fordern. Diese Gene in dir. Rache, Rache, Rache. Du wirst nachts nicht mehr aufgeweckt. Weißt du, du bist Christ und Gott will, dass wir die Heiligung betreiben, dass wir Dinge bereinigen, was in unserer Familie, in unserer Sippe passiert ist. Und unser Leben, unser ganzes Leben besteht nur aus Vergebung. Wie oft soll ich vergeben? 70 mal 7 mal. Überleg einmal, ich sage noch etwas. Sprich Vergebung den Leuten zu, auch hier jetzt bei uns in Deutschland, den Stasi-Leuten, was sie alles gemacht haben. Vielleicht ist jemand nach Bautzen gekommen. Ich weiß, da sind viele schreckliche Dinge passiert. Vergib den Wessis, die nur als Räuber kamen und dann was weiß ich, was sie alles gemacht haben, die deinen Großeltern Leid zugefügt haben, deinen Eltern und so weiter, was sie angetan haben, welche Generation, welche Richtung auch immer. Peter, du kennst die Familie und wir haben in Frankfurt-Oder eine Familie gehabt, da ist die Tochter bei der Entbindung und plötzlich ruft mich die Mutter an und sagt, Pastor, unsere Tochter ist in der Entbindung, die Wehen sind im vollen Gang, man kann keinen Kaiserschnitt mehr machen, kann man nichts mehr machen und die Nabelschnur hat sich um den Hals des Kindes gewickelt und so weiter und wir können nichts mehr machen. Und ich war bei dieser Familie, wir haben gebetet und beim Beten sehe ich einen Marmor-Grabstein und da steht 17 drauf. Was da drunter stand, weiß ich nicht mehr, was da war, aber auf jeden Fall die Zahl 17. Dann frage ich die Mutter, habe ich gesagt, Mutti, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber ist egal, die Schwester, ich weiß die Familiennamen, nenne ich hier nicht den Familiennamen. Und habe ich gefragt, ist bei euch in eurer Familie was passiert? Weil im letzten, vorletzten und vielleicht vorletzten Jahrhundert. Dann sagte ich, ja, Sie kamen da aus Zwickau oder Zittau oder aus dieser Gegend kamen diese Leute. Und ja, ihr Uropa hat, als da kamen Steuereintreiber, da den Steuereintreiber mit einer Mistgabel erstochen, wurde selbst verurteilt zu Tode und so weiter. Und alle, und das Erstaunliche war, alle Erstgeburt in dieser Familie, immer das erste Kind, wenn es geboren war, war es eine Totgeburt oder dass sich stranguliert hat. Immer. Und gerade jetzt kommt wieder so ein Kind auf diese Welt. Und die junge Frau, die junge Mädchen ist im Krankenhaus und sie haben keine Hoffnung. Und weißt du, was wir gemacht haben? Wir haben dem Opa vergeben und wir haben sogar auch um Vergebung gebeten, vergib dem Mann, den der Opa da mit der Mistgabel erstochen hat. Und weißt du, was passiert ist? Das gesunde Kind kam zur Welt. Das hat sich irgendwie wieder ausgewickelt oder sich wirklich entfalten. Verstehst? Es passieren Wunder, wenn wir vergeben. Wenn wir nicht vergeben, haben wir nur Probleme in unserem Leben. Jesus ist, er muss diese Ankläger vertreiben. Ich weiß nicht, wie es mit diesem Kind weitergeht, aber auf jeden Fall ist ein gesundes Kind zur Welt gekommen. Sie haben Zeugnis in der Gemeinde gegeben, was Gutes passiert ist. Nur Vergebung wendet das Unglück ab. Ohne Vergebung haben wir generationenlang keinen Frieden. Deutschland hat bis heute keinen Frieden. John Knox, ein englischer Erweckungsprediger, schottischer Erweckungsprediger, der war eingeladen, in eine Stadt zu predigen in England. Da war alles vorbereitet. Die Leute haben schon den Evangelisten erwartet und freuten sich auf den Evangelisten, der die Botschaft Gottes bringt. Ein mächtiger Erweckungsprediger, dieser John Knox. Und plötzlich, einen Tag vor der Evangelisation, sagt der Mann ab: Ich kann nicht zu euch kommen. Ich werde nicht zu euch predigen. Und alle waren entsetzt, warum der nicht kommt und warum er nicht predigt. Dann sagt er: Ich habe gebetet für diese Versammlung und Gott hat mir gezeigt, über diese Stadt liegt ein Fluch. An diesen Leuten dieser Stadt klebt Blut. Alle waren entsetzt, einschließlich der Bürgermeister. Der Bürgermeister ließ sofort alle Archive nachzugucken, nachzuforschen, was da los ist. Und die haben festgestellt, dass einige Jahrhunderte vorher über 1000 Leute in einem Massaker hingerichtet worden sind und so weiter. Und dann hat der Bürgermeister ausgerufen, ein Buß- und Bettag. Und die haben Buße getan über das, was passiert ist, und die Erweckung kam. Und wir wundern uns manchmal, warum sich Leute nicht bekehren, nichts passiert bei uns und bei anderen. Ja, weil Blut an unseren Händen klebt. Deshalb sagt Paulus: Ich will, dass die Männer und Frauen auch überall an allen Orten heilige Hände erheben, ohne Zorn und ohne Zwietracht. Halte fest. Du musst Vergebung von Gott empfangen auch. Weißt du, und nicht nur das. Jetzt sage ich dir etwas, wo du schockiert bist, das hast du wahrscheinlich noch nie gehört. Du musst auch Gott vergeben. Ha, Bruder Matthäus, was sagst denn du da? Wir Christen müssen auch Gott vergeben. Warum? Er hat uns schwere Wege geführt, er hat mich schwere Wege geführt. Er hat so viel Leid in meinem Leben zugelassen und nicht verhindert. Mir blieb nichts erspart. Und er hat mir meine Spielzeuge weggenommen. Ja, ich muss Gott vergeben. Und ich musste auch sagen: Vater, nicht das. Du mir vergibst, ich muss auch dir vergeben. Und wir leben von der Vergebung. Und jetzt noch schnall dich jetzt an, du musst sogar dem Teufel vergeben. In aller Liebe, du musst dem Teufel vergeben. Du hast richtig gehört. Der dich ständig anklagt, dich öffentlich blamiert, der dich übel zugerichtet hat, der dir Leid und Schmerz in deinem Leben gebracht hat. Gott weiß alles. Jesus schreibt hier im Sand, ja, du kannst all diese Dinge mit ins Grab nehmen oder du kannst den Herrn Jesus zulassen und erlauben, dass er all diese Ankläger aus deinem Leben vertreibt. Der Heilige Geist ist ein Geist der Erinnerung. Weißt du, wenn ich dir sage, mach das und mach das und mach das, das ist alles Käse. Der Heilige Geist muss dir sagen, was zu machen und zu lassen ist. Und Gott führt über alles Buch, über jede Kleinigkeit. Nichts ist ungeschehen. Alles wird verewigt. Alles wird festgehalten. Nichts wird vergessen oder verdrängt, auch nicht durch Medikamente. Und Gott will Versöhnung. Und die geschieht hier, wie bei dieser Ehebrecherin. Frau, wo sind deine Ankläger? Da ist keiner da. Und dann sagt Jesus: Und auch ich verdamme dich nicht. Er wäre derjenige gewesen, der einen Stein nehmen hätte können und schmeißen können. Und auch ich verdamme dich nicht. Die Ankläger sind alle gewichen, verschwunden. Und die Frau traut ihren Augen nicht, sie ist still. Sie kann gar nichts machen dagegen. Ja, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, und das Einzige, der da ist, ist Jesus. Die Ankläger, nachdem sie so notiert worden sind im Sand, die sind alle abgehauen. Und das wurde ausgelöscht, verstehst du? Und alles, was gegen dich und gegen mich, gegen uns steht, das muss ausgelöscht werden durch die Gnade Jesu, durch das Blut Jesu Christi. Jesus hat das letzte Wort über jede Anklage. Und vielleicht schuldest du jemand was. Vielleicht ist was passiert. Ja. Und der Herr zeigt, was das Übel ist. Woher kommt das? Warum wiederholt sich die Geschichte? Wie beim Saul von Tarsus. Ständig werde ich verfolgt. Ständig werde ich gejagt. Ständig wird mir widersprochen. Ständig werde ich abgelehnt. Auch Sünden, von denen du gar keine Ahnung hast. Vielleicht jetzt noch nicht. Die will Jesus auslöschen und ungeschehen machen in unserem Leben. Das, was mich belastet, bedrückt. Ja, ich muss bewusst werden. Der Herr muss mir zeigen, das ist es. Und weißt du, als der Herr zu ihm sagte, Jakob, jetzt geht's nach Hause. Da kommt alles wieder hoch, was alles so passiert ist. Und immer wenn wir auf dem Weg zur Ewigkeit sind, nach Hause, ins Vaterhaus, da kommt alles hoch. Und plötzlich spürst du, was alles so passiert ist, wird plötzlich klar und bewusst, dass zwischen mir und dem Bruder etwas nicht in Ordnung ist. Und Unversöhnlichkeit ist eine Sünde, egal von wem. Und wir müssen diese Dinge in Ordnung bringen. Und bei der Bekehrung ist das Übel noch nicht beseitigt. Das muss nach und nach passieren. Und es dauert manchmal Jahre, Jahrzehnte. Es geht alles nicht so schnell. Josef muss es seinen Brüdern verzeihen und verarbeiten. Er hat 2 Jahre gebraucht, bis er das verarbeitet hat, so richtig. Jetzt ist er Präsident, jetzt geht es ihm gut, aber jetzt muss er das verarbeiten, dass er seinen Brüdern vergibt und ihnen nichts nachträgt. Die haben meinen Gockel aufgegessen. Verstehst du, was auch immer gewesen sein mag? Er muss seine Brüder annehmen, und die Brüder haben lebenlang Angst gehabt. Solange der Josef lebt, haben sie lebenlang Angst gehabt. Der Josef hat ein Gelübde von diesen genommen, wenn ihr nach Hause kommt und die Zeit wird kommen, dass ihr wieder nach Hause ins gelobte Land geht, dann nehmt meine Mumie mit. Ich möchte zu Hause im Kanaan beerdigt werden und nicht hier in einer Pyramide in Ägypten. Die Araber sagen, wenn du einen Hund begräbst, begrab ihn mit dem Schwanz. Und weißt du, was das heißt? Dass du nicht bei irgendeinem nächsten Streif wieder rausholst. Hier, guck mal, das ist der Hund. Und dass du weißt, wo er liegt. Ruhe in den Armen Gottes. Dort hast du Frieden. Und wenn du noch in einer Sache, in etwas keinen Frieden hast, bring in Ordnung, ruf an. Schreib. Jetzt ist gerade Weihnachten. Da gibt es so viele Möglichkeiten vor Weihnachten, dass du nicht liebe Grüße schickst und ein gesegnetes Fest wünschst. Du kannst schreiben, bitte das und das. Und die Bibel sagt, so vieles an euch liegt, habt Frieden mit jedermann. Manchmal kannst du es nichts machen. Kannst nichts machen, aber manchmal geht es. So vieles an euch liegt. Wir sind Friedensstifter in der sichtbaren und auch in der unsichtbaren Welt. Als Versöhnte sollen wir in der Versöhnung leben. Das ist mein Thema hier. Lebe aus der Vergebung. Dir wurde so viel vergeben. Sei doch großzügig. Sei nicht so spießbürgerlich und kleinkariert, dass du immer wieder die alte Geschichte wieder hochholst. Wenn wir hier nicht gelernt haben zu vergeben, dann werden wir vieles in unserem Leben nicht erleben, was Gott uns vorbereitet zum Erleben. Gebrauche deine Vergebungsvollmacht. Was hat Jesus gesagt? Ich gebe euch, liebe Apostel, liebe Jünger, liebe Gläubige, die Himmelreichsschlüssel. Ihr könnt den Himmel jemand aufschließen und ihr könnt den Himmel zuschließen. Stell dir mal vor, da fordert der Opa nach Rache. Und die Schäferhunde kommen und die terrorisieren da nachts einen. Bis man in die Hände Gottes legt. Vergib deinem Judas, der dich verraten hat, dich in die Pfanne gehauen hat, dich ausgeliefert hat. Vergib deinen Brüdern, die dich in den Stich gelassen haben, den Schwestern, die sich davon aus dem Staub gemacht haben. Weißt du, du hast viele Freunde, solange es dir gut geht, aber wenn es dir dreckig geht, dann musst du sie mit der Lupe suchen. Vergib denen, die sich von dir abgewandt haben, die dich verlassen haben, die von dir gegangen sind oder von dir genommen worden sind. Wenn Gott vergibt, dann denkt er nicht mehr an unsere Sünde. Weißt du, und das muss auch in unserem Hirn passieren, dass wir nicht mehr daran denken. Gott sagt, ich werfe die Sünde weit hinter mir zurück. Und deine Sünde soll da versenkt werden, wo das Meer am tiefsten ist. Und da steht ein großes Schild drüber, Angeln verboten. Ja, Gott will dir vergeben. Lebe aus der Vergebung, aus der Gnade Gottes, in der Gnade Gottes. Lass dir an der Gnade Gottes genügen, lieber Bruder Saul. Trachte nach der Gerechtigkeit Gottes. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Jetzt überleg einmal. Das fällt einem schwer. Und vor allem, wenn sie noch leben, wenn sie in der Gemeinde sind. Unsere Hauptbeschäftigung soll es sein, einfach vergeben. Keine Rachegefühle. Ja, einfach die Hand ausstrecken. Da muss nicht den Herrn fragen oder den Heiligen Geist, dass er dir sagt, jetzt kann ich dir vergeben. Vergiss. Das musst du. Es gibt keine andere Möglichkeit. Lass ja, das Geschehene. Bitte Gott, oh Gott, hilf mir, dass ich ein Blackout habe, dass ich das alles vergessen kann, was da gewesen ist. Ein Blackout. Lieber Heiland, wir leben von der Gnade, wir leben in der Zeit der Gnade und wir sind jetzt unter der Gnade und wir sollen die Gnade praktizieren. Die Gnade wird geschieht und die Gnade passiert, indem wir anfangen zu vergeben. Zuerst mal mit kleinen Dingen, mit Lappalien, Herr Jesus, und dann erst mit den großen Dingen, wo wir betrogen, reingelegt worden sind, wo wir ausgenommen worden sind. Herr Jesus, erlöse uns von dem Nachtragengeist. Das ist ein Dämon. Der Geist des Nachtragens, dass wir immer wieder Dinge, alte Dinge hervorholen und Dinge aufheben, irgendwo in einem Archiv, irgendwo ja, in der Schublade. Wir sollen alles aufräumen, was uns belastet, was andere belastet, denn wir wollen in die Ewigkeit gehen und wir wollen mit reinen, heiligen Händen vor dir stehen. Und da, wo das Blut nach Rache schreit, oh, es ist schrecklich, was dort in der Ewigkeit passiert. So viele Menschen leben in der Ewigkeit, gehen in der Ewigkeit ohne Vergebung, ohne Frieden, ohne der Gnade Gottes. Lieber Heiland, ich bitte für alle, die jetzt diese Predigt hören, auch wenn sie ein bisschen erschrocken sind und ein bisschen schockiert wurden, dadurch, Herr Jesus, hilft, dass sie nach dem Frieden trachten. Die Friedfertigen, die werden das Erdreich besitzen. Die werden gut leben und die werden gut haben in ihrem Leben. Danke, Herr Jesus, dass ich diese Botschaft auch dir jetzt anvertrauen kann. Heiliger Geist, arbeite du weiter. Amen.